deinen Händen hältst und dass heute auch noch Wunder geschehen. Amen.
Vielleicht beschäftigen dich jetzt zwei Fragen. Die erste ist vielleicht, warum machen wir nicht weiter mit dem Kolosserbrief? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich war ja vor etwa 2 Wochen im Spital, so völlig unerwartet. Und ich habe gemerkt, ich bringe es nicht hin, noch eine neue Predigt zu schreiben, mit allem, was das an Zeit kostet, mit Vorbereitung und Fragen und Arztbesuchen. Und darum habe ich jetzt einfach eine Predigt genommen, die ich schon länger vorbereitet habe. Und darum müssen wir jetzt auf Kolosser verzichten. Ich kann euch aber versprechen, nächste Woche und darauf werden wir da weiterfahren miteinander und nochmals tief graben, was dort alles steht. Nächste Woche mit dem Gastreferenten, dann Beni und dann wieder ich, wir werden da nochmals tiefer gehen. Und die andere Frage, die dich vielleicht beschäftigt, ist, warum liegt neben mir überhaupt eine Bibel? Und es hat den Grund, dass wir als Leitung gesagt haben, wir wollen als Kirche uns ganz, ganz fest unter die Autorität von diesem Buch stellen, weil das höher ist, weil es Gottes Wort ist, höher ist als unsere eigenen Gedanken. Und manchmal im Gottesdienst auch das Buch hervornehmen, da hineinschauen und uns gemeinsam fragen, was steht hier und warum. Und nicht nur der Pastor hier vorne eine Bibel hat, sondern wir gemeinsam eintauchen. Und nochmals mehr lernen, hey, was sagt uns diese Bibel, was sagt uns Gottes Wort? Und darum haben wir jetzt in Zukunft immer eine Bibel gleich neben eurem Sitz. Ihr dürft natürlich auch das Handy hervornehmen, nicht zum Gamen, aber es gibt ja auch Bibel-Apps und dort nachschauen. Oftmals ist es einfacher mit einem Buch vor dir. Das ist der Grund. Jetzt gibt es natürlich Leute unter uns, die können alle Bücher von der Bibel auswendig aufzählen und wissen genau, wo das steht, andere weniger. Darum werden wir in Zukunft auf dem PowerPoint auch die Seitenzahl angeben, damit ihr schnell seid mit der Seitenzahl. Und wenn du nach dem Gottesdienst zu mir kommst und sagst, hey, ich war viel schneller ohne Seitenzahl, weil ich alles ganz genau auswendig weiß, wo 3. Kolosser 25 steht, umso besser, ich werde dir ein Kompliment machen. Genau. Und sonst könnt ihr auch eurem Nachbarn helfen. Wir haben natürlich gemerkt, dass es mehr Bretter hat zwischen den Stühlen als Stühle selbst. Auf der Seite fällt es immer hinaus und der hat keine Bibel. Darum hast du unglaublich nette Sitznachbarn, die dir die Bibel mit dir teilen. So lieb sind wir zueinander. Genau. Jetzt aber springen wir ins Thema rein von heute. Wir machen gleich ein Ranking. Und zwar, weißt du, wer in der Bibel am meisten Wunder getan hat neben Jesus? Einfach reinrufen. Elisa, genau, war nicht jemand von der Gemeindeleitung, jemand älter, der das sofort wusste. Genau, jetzt weißt du, wer oder was Elisa ursprünglich beruflich getan hat? Ursprünglich. Okay, ist ein bisschen schwieriger. He? Er war ein ganz normaler Mann, er war vorher kein Priester, er war kein Mönch, kein Prophet, er war einfach ein Bauer. Einfach ein Bauer. Und das war so etwa der Alltag von Elisa. Er lief hinter dem Pflug her, er lief dauernd hinter ein paar Ochsen her. Jetzt denkst du vielleicht, ist genau wie mein Alltag, ich laufe auch hinter einem Ochsen her, hinter meinem Chef. Kann auch sein. Aber er war ein normaler Bauer, bis eben ein bekannter großer Prophet auftauchte mit dem fast gleichen Namen, mit Elia. Und der hat seinen Mantel über Elisa geworfen. Und damit hat man damals gesagt, du bist mein Nachfolger, du bist ab jetzt mein Diener. Und das war für ihn recht ungewöhnlich, war krass, denn Elia, das war ein wirklich großer Prophet, der hat enorm vieles mit Gott erlebt. Und jetzt wusste ein einfacher Bauer, ich bin sein Nachfolger. Und ich bin lebenlang hinter den Ochsen hergelaufen und jetzt bin ich oder werde ich ein großer Prophet werden. Und es ging über längere Zeit so fort. Elisa hat ganz viel gelernt von Elia. Und dann war klar, Elia wird in kurzer Zeit sterben. Das haben andere Propheten vorausgesagt, Elisa wusste es selbst. Und Elia hat zu Elisa gesagt, hast du noch einen Wunsch, bevor ich sterbe? Und Elisa hat einen ganz, ganz frechen Wunsch geäußert. Er hat gesagt, ich möchte doppelt so viel vom Geist Gottes wie du. Und Elia wusste selbst nicht, ob das passieren wird. Er hat einfach gesagt, wenn du mich siehst, wie ich zum Himmel auffahre, dann wirst du das bekommen. Sonst nicht. Und genau das ist passiert. Er hat gesehen, wie Elia zum Himmel auffuhr und wusste, ich werde doppelt so viel vom Geist Gottes haben wie mein Vorgänger. Und hier etwa stehen wir in der Geschichte drin, ein paar Jahre später. Elisa ist inzwischen auch ein großer Prophet mit doppelt so viel Geist wie Elia, einfach voll erfüllt vom Heiligen Geist, vom Gottes Geist. Und da jetzt kommen drei Könige. Es gehen wir nicht zu Weihnachten zurück, es sind nicht die heiligen drei Könige von Weihnachten, es sind andere drei Könige. Und diese drei Könige, die haben sich miteinander verbunden. Die haben gesagt, wir drei, wir nehmen unser Heer zusammen und dann gehen wir zu den Moabitern und hauen dem mal so tüchtig eins auf den Kopf. Das war ihr Vorhaben. Und sie haben gedacht, hey, wir sind ja drei. Wir sind drei Könige, drei Heere. Das wird ein Spaziergang werden. Wir werden denen so richtig auf den Kopf hauen und als Sieger zurückkommen. Und dann kommt das Leben. Das kennst du. Es ist immer wieder mal ganz anders, als du dir das vorstellst. Die gehen miteinander und sie kommen in die Wüste. Und nach 7 Tagen in der Wüste merken die mit dem Riesenheer, wir haben kein Wasser mehr. Wir haben ein Problem. Und die stecken da drin, ohne Wasser, in der Wüste. Und die wussten, unsere Soldaten werden verdursten, unsere Tiere werden verdursten. Das endet ganz, ganz schlecht. Bis einem von diesem Heer in den Sinn kommt, hey, da war doch so ein Prophet. Das ist ein großer Mann, der kann uns sicher helfen. Sonst endet es schlecht. Und da gibt es so eine Wahrheit, die heißt, deine größte Not wird zum Segen, wenn sie dich zu Gott treibt. Und genau dort steht dieses gewaltige Heer. Sie wissen, wir haben ein Problem, aber wir gehen zu einem Propheten, wir gehen zu Gott und suchen dort die Lösung. Jetzt schauen wir mal, was mit diesen Königen passiert. Was passiert, das weißt du vielleicht noch nicht. Diese Könige, die haben Gott nicht gedient. Und die haben nicht Gott nach seinem Willen gefragt. Die gingen einfach los in diesen Krieg rein, aber es war ihnen egal, was Gott dazu sagt. Aber plötzlich, als dieser Durst eben losbricht, wie es so typisch ist, fragen die, und das machen wir oft, glaube ich, auch, haben die Gott gesagt, oh Gott, wir haben ein Problem. Könntest du uns helfen? Ist da jemand irgendwo, der einen guten Draht hat zu Gott? Ist da jemand, der einen schönen Regentanz machen kann, damit wieder Regen vom Himmel fällt? Das war so wie sagt man dem? Das, was sie tun wollten. Okay, ihr Plan. Und jemand sagt, genau, dieser Elia, der kann uns vielleicht helfen. Gehen wir zu diesem Elisa. Und natürlich haben die schon von diesen Wundern gehört, von Elisa. Das ist durchgedrungen. Einmal, immer wieder mal hat er prophezeit. Eine verschmutzte Quelle, da hat er sozusagen einen Teelöffel voll Salz genommen und die Quelle war wieder gut. Aber eine Sache ist ganz speziell, das ist vielleicht eine Prophetie für unsere Gemeinde. Da waren ein paar Jungs aus Bethel, das spricht zu uns, und die haben Elisa ausgelacht, weil er nicht mehr viele Haare hatte. Klingelt etwas? Okay. Und diese Jungs aus Bethel, die haben ihm nachgerufen, Kahlkopf, Kahlkopf. Und zuerst hat Elisa das ertragen. Aber dann kam er aus der Ruhe und hat diese Jungs aus Bethel verflucht. Und es kam ein Bär aus dem Wald und hat die alle getötet. Das ist jetzt kein Witz. Das steht so in der Bibel. Und das sagt euch, macht nie Witze über Menschen mit wenig Haaren. Vor allem nicht, wenn ihr aus der Bethel kommt. Denn ihr wisst nie, wie viel Glaube dieser Mann hat und ob nicht gerade ein paar Bären in der Nähe sind. Also ich habe so einen Teddybär in meinem Büro, der ist immer bereit, loszuschlagen. Okay, macht das nie. Gut, jetzt kommen diese Könige, kommen zu Elisa und die fragen, und die sagen, hey, unser Heer verdurstet. könntest du nicht bei Gott ein gutes Wort einlegen und ihn aus unserer Situation helfen lassen? Und Elisa sagt, okay, ich habe euch verstanden. Ihr wolltet Gott ignorieren. Und jetzt seid ihr im Schlamassel und jetzt braucht ihr Gott. Und jetzt bin ich oder soll ich der Depp sein, der euch da raushelfen soll. Und wir haben eine längere Diskussion. Und irgendwann sagt Elisa, gut, ich bin bereit, euch zu helfen. Bringt mir einen Harfenspieler. Okay, ich meine, die sind in der Wüste am Verdursten. Und er sagt, hey, bringt mir mal einen Musiker. Vielleicht macht der Musiker Regen aus dem Himmel. Ist ja ziemlich speziell. Und wenn wir das durchdenken, ist es eben doch nicht ganz so speziell. Denn Propheten, die haben ganz oft zu Lobpreis haben die prophezeit. Die brauchen jemanden, der Musik macht. Und scheinbar hat Musik Auswirkungen, wie wir mit Gott in Verbindung sind. Es macht etwas mit unserem Herzen. Es macht etwas mit unserem Geist. Es macht etwas mit unserer Seele. Also wenn ich Gott suche, dann mache ich auch ganz oft Worship. Also jetzt in meinem Fall, der nicht gut singen kann, lasse ich einfach das Handy laufen. Aber wenn mein Herz anbetet, das macht einen Unterschied, wie ich eine Verbindung habe zu Gott. Und darum machen wir beispielsweise auch Worship, Lobpreis in unseren Gottesdiensten. Es macht einen Unterschied. Debbie ist mit mir einverstanden, stimmt? Genau. Und genau das macht Elisa. Er betet Gott an und erwartet, dass Gott spricht. Und jetzt kommt unsere Bibel zum Einsatz. Da steht, und jetzt könnt ihr die Bibel hervornehmen, ihr könnt sofort nachschlagen, wenn ihr genau wisst, wo 2. Könige 3,15 steht. 2. Könige 3,15. Und es steht jetzt vorne auch die Seitenzahl, unten rechts Seite 507. Genau, Licht ist noch notwendig. He? Danke. Also Seite 507, es ist glücklicherweise alles durchgezählt. Es hängt nicht beim Neuen Testament nochmals von Null an. Dann wissen wir immer, wo das steht. Also, während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa. Und er sagte, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal überall Gruben aus. Das ist schon mal speziell. Jetzt erwarten die, dass Gott Regen schenkt. Dass sie ihre Schuhe ausziehen können und in Pfützen herumspringen können. Das ist ihre Erwartung. Es braucht natürlich, wenn man Wasser braucht in der Wüste braucht es einen Regen. Aber stattdessen, dass jetzt einfach Wasser aus dem Himmel kommt, müssen dieses arme Heer, das sowieso schon am Verdursten ist, müssen die noch schwere Arbeit tun. Statt dass sie Wasser haben, müssen die Schaufel hervornehmen und in der heißen Wüste Gruben ausgraben. Und dann sagt Gott, denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen. Ist schon mal ein Schlag auf den Kopf, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen. Sie brauchen Wasser, aber sie werden keinen Regen sehen. Und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben und für euer Vieh und eure anderen Tiere. Doch das ist dem Herrn noch zu wenig, denn er schenkt euch auch den Sieg über die Moabiter. Das ist mal soweit unser Text. Das ist die Geschichte. Jetzt versuchen wir, wie können wir das auf unser Leben anwenden? Was bedeutet das für unser Leben? Und wir werden zwei Glaubensprinzipien entdecken. Das erste Glaubensprinzip ist, nur Gott kann Wasser senden. Aber manchmal müssen wir eine Grube graben. Nur Gott kann Wasser senden, aber manchmal müssen wir eine Grube graben. Jakobus sagt das ein bisschen ähnlich oder geht in die gleiche Richtung. Er sagt im Neuen Testament, so wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. Also so wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. Also nur Gott kann das Wasser fließen lassen. Aber manchmal will Gott erst dein Glaube sehen. Ich meine, braucht Gott diese Soldaten, um Wasser zu spenden? Braucht Gott diese Soldaten, um irgendwelche Löcher zu graben? Nein, er braucht das nicht. Gott kann überall Löcher graben. Schau mal den Zürichsee an, schau mal die Meere an. Gott ist ein Meister im Löcher graben, ist kein Problem für ihn. Gott kann selbst Löcher buddeln, aber hier braucht er auch keine Soldaten dazu. Und trotzdem will er, dass sie das tun. Er sagt, zeigt mir euren Glauben und ich werde euch meinen Glauben zeigen. Denn Gott, der möchte oftmals erst unser Glauben sehen. Im Neuen Testament siehst du es immer und immer und immer wieder. Da steht, als Jesus ihren Glauben sah. Und dann hat er etwas getan. Also wie siehst du Glauben überhaupt? Siehst du Glauben, wenn ich bete? Also wenn ich bete wie verrückt und du siehst, wow, da steigt ein Glaubensrauch aus deinem Hirn aus. Das ist kein Glaube, den siehst du nicht. Glauben siehst du in Aktionen, in den Taten. Also in der Bibel kommt das immer und immer und immer wieder vor. Da steht zum Beispiel im Neuen Testament von einem Gelähmten. Der konnte seit Jahren nicht aufstehen und er hat gehört, da ist Jesus in einem Haus und er predigt dort. Und seine vier Freunde, die gehen mit ihm auf eine Barre zu diesem Haus hin und das Haus ist so voll, dass sie nicht hineinkommen. Und sie steigen auf das Dach, machen ein Loch ins Dach und lassen ihn hinunter zu Jesus. Und er wird geheilt. Und da steht genau, als Jesus ihren Glauben sah. Und dann befahl er ihm, seine Matte zu nehmen und nach Hause zu gehen. Dieser Gelähmte soll jetzt nach Hause gehen. Und dann steht, und er ging. Dieser Mann, der hätte zu Hause bleiben können. Er hätte sagen können, weißt du was, wenn Jesus mich wirklich heilen will, dann findet er mich auch zu Hause. Wofür soll ich einen Weg auf mich nehmen? Jesus kann es auch so tun. Jesus ist so groß, er kann mich auch zu Hause heilen. Oder hätte sagen können, es sind zu viele Menschen in diesem Haus. Das geht nicht, es hat keinen Zweck. Ich gehe wieder nach Hause. Aber dieser Mann, der hat nicht aufgegeben. Er hat etwas getan. Das war seine Art, eine Grube zu graben. Das war seine Art, Glauben zu zeigen. Ich habe von einem Mann gehört, der hatte seit 20 Jahren ein Problem mit Rauchen. Und in den letzten 10 Jahren hat er jeden einzelnen Tag 10 Pack Zigaretten geraucht. Also enorm viel. Und zwar wirklich jeden Tag genau diese 3 Packungen. Und er wollte aufhören. Er hat dafür gebetet. Er hat geglaubt. Und Freunde und Familie haben für ihn gebetet, haben für ihn geglaubt. Es hat sich aber gar nichts geändert. Und dann hat er eines Tages genau von diesem Prinzip gehört. Manchmal musst du eine Grube graben. Und er hat sich das ganz Einfaches überlegt. Er hat sich gesagt, jedes Mal, wenn ich eine Packung Zigaretten aufmache, werfe ich zuerst 3 Zigaretten weg. Und hat damit gesagt, Gott, ich versuche es. Ich bitte dich nicht nur darum. Ich glaube nicht nur, dass ich frei bin. Ich hoffe nicht nur, dass ich frei werde. Nein, Gott, ich mache einen Schritt. Ich grabe eine Grube. Ich tue etwas. Und jedes Mal, bei jeder Packung, zuerst 3 Zigaretten weg und den Rest hat er geraucht. Und das scheint ein bisschen wenig. Aber dieser Mann, der war so richtig süchtig. 3 Pack Ziggis pro Tag waren dann 9 Ziggis pro Tag, die er nicht geraucht hat. Für ihn war das schon ein großer Schritt. Nach ein paar Monaten weiter hat er begriffen, es macht mich gar nichts aus. Ich vermisse diese 9 Zigaretten gar nicht mehr. Und er hat sich gesagt, okay, ich werde das verdoppeln. Und jedes Mal, wenn er ein Pack Zigaretten aufgemacht hat, hat er 6 Zigaretten weggeschmissen. Meine Tochter hat gesagt, was ist das geldmäßig, oder? Er hätte diese besser behalten und eine neue Packung reingetan, aber über das sprechen wir nicht. Er hatte ein Prinzip und das hat ihm geholfen. Und dann kam er zum Punkt, wo er gesagt hat, ich kann gut auch auf eine Packung pro Tag verzichten. Ich rauche nur noch 2 Packungen. Das war vor 3 Jahren. Heute ist er völlig frei von der Sucht. Er raucht gar nichts mehr. Und er sagt, ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Der Punkt ist, er hätte jeden Tag 6 Stunden beten können, dass er frei wird. Er hätte ein Leben lang glauben können, dass er frei ist. Aber es hat sich dann etwas verändert, als er einen Schritt gemacht hat, als er seine Grube gegraben hat. Dann hat sich etwas verändert. Vielleicht das bekannteste Beispiel überhaupt, ich mache es nur kurz, Josua mit dem Volk, das Wasser hat sich nicht aufgestaut und er wollte oder musste über diesen Fluss gehen mit einem ganzen Volk. Das Wasser floss und floss, bis sie im Wasser drin waren, die Füße schon nass waren und dann hat Gott diesen Fluss aufgestaut. Sie mussten ihre Art von Grube graben und dann hat Gott etwas getan. Sie mussten im wahrsten Sinne des Wortes, sie mussten einen Glaubensschritt tun. Und dann hat Gott etwas getan. Er wollte zuerst ihre Treue sehen und dann hat er eingegriffen. Und so oft sagen wir doch, Gott heile mich, dann werde ich gehen. Oder Gott, lass es so sein, dass meine Frau mich besser behandelt. Dann werde ich sie besser behandeln. Oder Gott, nimm meine Sucht weg, dann werde ich weniger konsumieren. Und oft sagt uns Gott, nein, du gehst zuerst. Du zeigst mir zuerst Glauben und dann werde ich dir meine Treue zeigen. Denn nur Gott kann uns Wasser senden, aber manchmal müssen wir eine Grube graben. Wir kommen zum zweiten Prinzip. Das Prinzip heißt, Glaube denkt groß, ist aber bereit, klein zu beginnen. Denk mal darüber nach, wie man eine Grube gräbt. Du nimmst eine Schaufel und nimmst ein wenig Dreck auf deine Schaufel. Und das machst du wieder und wieder und wieder, vielleicht 100-mal, vielleicht 1000-mal. Aber jedes Mal beginnst du klein, mit einer kleinen Schaufel. Du beginnst klein. Es gab so einen jungen Mann, der wusste, Gott hat mich berufen dazu, zu predigen. Und er war völlig überzeugt davon. Er hat sich gedacht, hey, ich muss diese Botschaft rausbringen an Menschen, die Gott gar nicht kennen. Und er war so sicher, er hat in der Schule eine Aula gemietet, um dort zu predigen. Er war voll Begeisterung, er lud seine Freunde ein und er hat seine Verwandten eingeladen. Er hat sogar eine Annonce oder einen Artikel geschrieben in die Zeitung. Er hat Flyers gemacht, die verteilt. Er war motiviert. Und dieser Abend kam näher und näher. Er hat diese Predigt vorbereitet, nochmals vorbereitet, nochmals vorbereitet. Und um 7 Uhr wollte er seine Predigt beginnen. Um 6:30 war niemand in dieser Aula. Und er hat gedacht, okay, ist ja logisch, die Leute kommen heutzutage viel zu spät. Um 6:45 war noch immer niemand in dieser Aula. Es wurde 7. Es war noch niemand in der Aula außer Techniker. Und er war völlig am Boden zerstört. Er war zerbrochen. Er war sowas von entmutigt. Er wollte nach Hause gehen. Er hat schon alles zusammengepackt, gesagt, okay, das war's nicht. Ich habe Gott falsch gehört, ist nicht mein Auftrag. Und dann hat er einen Eindruck. Er sagte sich, ich werde da nicht hinausgehen, aus dieser Aula hinaus, als Verlierer. Das werde ich nicht tun. Ich habe diese Predigt vorbereitet. Ich habe diese Aula gemietet und ich gebe mein Allerbestes. Und er hat angefangen zu predigen, als wäre dieser Raum voll, bis auf den letzten Platz. Er hat gepredigt mit voller Leidenschaft. Er hat über eine Stunde lang gepredigt, mit allem, was er hatte. Am Ende hat er sogar einen Aufruf gemacht, hat gesagt, alle, die sich bekehren wollen, kommt nach vorne. Kein Stuhl war besetzt, alle jetzt. Ich glaube, da werden sich 10 Leute bekehren. Aber niemand war da. Und als er gerade diesen Aufruf beenden wollte, hat sich die Seitentür geöffnet und ein älterer Mann kam herein. Der war der Abwart. Der hat gerade geputzt. Und er kam zur Bühne, hat die Hand geschüttelt von diesem jungen Prediger und hat gesagt, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Er sagte später, es war gar nicht so das, was er gesagt hat. Es war das, dass er sein Herz rausgepredigt hat, vor leeren Stühlen. Ein paar Minuten später kam der Techniker nach vorn und sagte, ich möchte genau das Gleiche tun. Ich möchte mich für Jesus entscheiden. Und dieser Abend wurde so zum Angelpunkt für diesen jungen Mann. Es hat sich eine Türe geöffnet und er ging durch diese Türe hindurch. Heute ist er ein Pastor von einer Gemeinde mit mehreren tausenden Personen. Uns möchte ich sagen, hab eine große Vision. Hab eine große Vision für dein Leben. Hab eine große Vision für deine Familie. Hab eine große Vision für deinen Dienst, den du hier oder sonst wo tust. Hab eine große Vision für deine Kirche. Und beginne einfach mit dem, was Gott dir vor die Füße legt. Das ist etwas vielleicht ganz, ganz Kleines. Aber Gott kann etwas Großes daraus machen. Kleine Schaufel. Und Gott kann etwas Großes tun. Sei bereit, klein anzufangen. Ich glaube, Gott legt uns immer wieder Dinge vor die Füße. Und er schaut, bist du bereit, diese kleinen Dinge zu tun? Einfach das, was Gott tut. Jeden einzelnen Tag wieder diesen kleinen Auftrag. Und ich glaube, je mehr wir diesem Auftrag folgen, je mehr wir glauben, dass Gott etwas Großes daraus tun kann, je mehr davon werden wir auch erleben. Wir sehen das dauernd in der Bibel. Also sei bereit, auch klein anzufangen. Wir gehen zu Elisa zurück. Die Geschichte geht noch weiter. Immer noch 2. Könige, zum Vers 20. Und am nächsten Morgen, da müssen wir noch weiterklicken, ne? Und am nächsten Morgen, um die Zeit des Speiseopfers, strömte von Edom her Wasser und verteilte sich schon bald im Land. Gott hat schon gesagt, es wird keine Wolke kommen, es wird kein Regen vom Himmel kommen. Aber das Wasser kommt von irgendwoher, von Edom, und hat sich im ganzen Land verteilt. Gott hat seine Wege und die sind oft genau nicht so, wie wir uns das vorstellen. Dieser junge Mann, er hat gepredigt, aber nicht die Menschen auf den Stühlen haben sich für Jesus entschieden. Er hat von irgendwo sonst diese Leute gebracht. Hier genau das Gleiche. Sie haben erwartet, der Regen kommt vom Himmel. Aber Gott hat das Wunder nicht vom Himmel gemacht, er hat es von irgendwoher gemacht. Von Edom her. Zuerst müssen wir unsere Grube graben und dann kommt Gott und gibt ihnen Wasser. Er hilft in der Not. Und vermutlich haben einige von uns ganz große Herausforderungen vor euch. Oder haben einige von uns ganz große Nöte. Und ihr denkt vielleicht, wenn Gott nur helfen würde, wenn Gott nur meine Gebete beantworten würde. Hey, und lass uns, auch wenn wir noch nicht sehen und vielleicht noch lange nicht sehen werden, lass uns beten und glauben, dass Gott immer noch etwas tun kann, dass ihm nichts zu klein ist. Manchmal braucht es lange Zeit, aber lass uns nicht aufhören. Auch wenn es manchmal so entmutigend ist und es kommt vielleicht nochmals der nächste Schlag, anstatt dass es besser wird. Aber lass uns nicht aufhören. Lass uns nicht aufgeben. Denn Gott kann Wasser senden, aber manchmal müssen wir eine Grube graben. Einfach den nächsten Schritt gehen. Und glaube groß, aber sei bereit, klein zu beginnen. Amen. Lass uns beten. Gott, wir alle, wir erleben entmutigende Dinge auf unserem Lebensweg. Und manchmal sind wir sowas von bereit, aufzugeben. Gib uns diesen Mut, weiterzumachen, wie dieser junge Pastor, der deinen Auftrag getan hat, auch wenn es nach nichts ausgesehen hat. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu glauben. Denn du sagst in deinem Wort auch, dir geschehe nach deinem Glauben. Und manchmal wissen wir nicht, wie das mit Glauben geht, wie das mit Beten geht. Aber eines ist klar, Es hat irgendwie mit unserer Bereitschaft zu glauben zu tun. Es hat irgendwie damit zu tun, dass wir einfach mal eine Grube graben und erwarten, dass du sie füllst mit Wasser, mit Wunder. Hilf uns Gott, die nächsten Schritte zu tun. Denn manchmal sind wir so am Rand aufzugeben. Und wir brauchen es, dass du uns dabei hilfst. Jeder von uns hat vermutlich etwas vor sich, bei der er den nächsten Schritt tun könnte. Und Gott, gib uns gerade heute Morgen den Glauben, diesen nächsten Schritt zu tun und nicht aufzugeben. Hilf uns Gott, dass wir unsere Grube ausgraben können und nicht aufgeben. Amen.